Herzlich willkommen zu Folge 177 des Freund die Spitz Literatur Podcasts. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir natürlich wie immer die wunderbaren, die einzigartigen Alexander Röske und Max Bringmann. Grüße euch.
Hallo.
Hallöle.
Noch 23 Folgen, dann haben wir Folge 200 erreicht. Das ist nicht mehr so lange hin. Also gut, ich müsste jetzt mal nachschauen, wie viele Folgen wir pro Jahr haben, aber ich würde ja irgendwas sagen an die 24, so knapp.
Grob.
Ah, stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht ganz, eher. Weil wir ja normalerweise schon, das ist richtig, aber wir haben ja noch diverse Sonderfolgen. Ich müsste dann mal gucken, wie viel wir dieses Jahr geschafft haben, beziehungsweise wie viel wir letztes Jahr gemacht haben. Dann kann es nämlich sein, dass wir Folge 200 nächstes Jahr reißen.
Da müssen wir uns irgendwas Cooles einfallen lassen.
Ja, so wie bei unseren Geburtstagen, das klappt auch immer so gut. Die wir jedes Jahr einfach ganz konsequent überfahren und irgendwann feststellen, Moment, wie lange gibt es uns jetzt eigentlich schon? Sind wir jetzt eigentlich schon drüber? Naja, geht's euch gut?
Ja, klar.
Ich bin zufrieden. Ich bin froh, wenn die Herbstferien dann beginnen, denn ich bin derzeit etwas müde. Aber ich werde natürlich trotzdem versuchen zu liefern, so gut ich kann. Ich bin auch sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen, was ihr zu dem Buch sagt.
Oh, ich auch. Ich bin auch richtig gespannt. Dann wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Ich habe nämlich auch keine News für heute vorbereitet. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich heute gerade in diesem Moment kurz vor der Aufnahme noch meinen Schreibtisch aufgebaut habe und mitten im Umzug noch stecke. Dementsprechend ist da gar nicht so viel Zeit gewesen dieses Mal. Und ich war froh, dass ich alles rechtzeitig geschafft habe. Und wir also jetzt quasi eigentlich direkt demain ohne weitere Vorräte zum heutigen Buch kommen können. Wir sprechen heute über Paul Austers Roman Baumgartner. Und nein, jetzt die Frage kommt, dieses Buch dreht sich nicht um Felix oder Christoph Baumgartner, also Sprünger aus Ballons oder Fußballstatistiken. Die haben heute hier keinen Platz, sondern um Seymour T. Baumgartner. Bevor wir aber zum Inhalt des Buches kommen, hat Alex uns einen kleinen Abriss zu Paul Austers Leben und Werk vorbereitet.
Habe ich, tatsächlich.
Ja, dieser Zufall, so liegt hier ein Blatt, auf dem das tatsächlich der Fall ist.
Ja, unser heutiger Autor, Paul Auster, geboren am 3. Februar 1947 in Newark, New Jersey. Seine Eltern waren Nachfahren jüdischer Einwanderer, väterlicherseits aus Spanien, mütterlicherseits aus der Ukraine und Polen. Paul und seine 3 Jahre jüngere Schwester wuchsen in einer mittelständischen, bildungsbürgerlichen Familie auf. Bereits im Alter von 12 Jahren begann Auster, Gedichte und kleinere Aufsätze zu schreiben. Er war Zeit seines Lebens, von frühester Kindheit an, begeisterter Leser und dabei soll kurioserweise ausgerechnet der Roman Schuld und Sühne von Dostojewski in ihm den Wunsch ausgelöst haben, Schriftsteller zu werden. Also wenn das stimmt, ist das mal eine Ansage. Nach der Trennung seiner Eltern lebten die beiden Geschwister aber bei seiner Mutter. Maßgeblichen Einfluss auf Austers Leben hatte das Kennenlernen mit der späteren Schriftstellerin Lydia Davis. Mir ist jetzt nicht ganz klar, ob sich die beiden schon in der Highschool kennengelernt haben oder erst danach. Jedenfalls verliebten sie sich. Und ihr Vater, ein Englischprofessor, brachte Auster dann auch die französischen Dichter nahe. Auster reiste dann im Zuge dessen auch nach Paris, also sprich Frankreich, machte innerhalb weniger Monate eine Europareise nach Italien, Spanien, Irland und wieder zurück nach Frankreich bzw. nach Paris. Und hier begann er dann auch eine intensive Auseinandersetzung mit der Lyrik. Und ab 1968 entstand dann auch erste Romanentwürfe. Nach seiner Rückkehr in die USA studierte Auster bis 1970 Anglistik und vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University. Von 1971 bis 1974 lebte er dann wieder in Paris. Und dort hatte er eine Begegnung mit niemand Geringeren als Samuel Beckett, von dem er wohl ausgesprochen beeindruckt war. Und er arbeitete in dieser Zeit als Übersetzer, als Englischlehrer und als Telefonist für die dortige Ausgabe der New York Times oder das dortige Büro der New York Times. Nachdem er dann 1974 zurück in die USA kam, nahm er einen Lehrauftrag an der Columbia University an und übersetzte nebenberuflich französische Autoren ins Englische und arbeitete als Herausgeber französischer Literatur für amerikanische Verlage. Gemeinsam mit seiner Freundin Lydia bezog er dann eine Wohnung in Manhattan mit wunderbarem Blick auf den Hudson und die beiden heirateten dann Ende 1974 auch. 1977 wurde sein Sohn Daniel geboren und ein Jahr später veröffentlichte er unter dem Pseudonym Paul Benjamin oder Paul Benjamin seinen Kriminalroman Squeezeplay mit, ich sag mal, mit kleinem Erfolg. Anfang 1979 starb dann sein Vater und mit der Erbschaft. Auster und seine Frau lebten nicht unbedingt in ärmlichen Verhältnissen, aber jetzt nicht unbedingt mit Geld gesegnet. Aber mit dieser Erbschaft konnte er dann seine Tätigkeit als Schriftsteller auch voll und ganz absichern. Mit einer literarischen Annäherung an seinen Vater in seinem Roman Die Erfindung der Einsamkeit erfolgte dann nicht nur die Hinwendung zur Prosa generell, sondern auch sein erster beachtlicher Erfolg. Er trennte sich allerdings kurz darauf von seiner Frau, verliebte sich neu, verheiratete sich neu und 1987 wurde ihm dann auch eine Tochter geboren. Noch bevor die Tochter auf die Welt kam, im Jahr 1985, hatte er den ersten wirklich großen Erfolg mit dem Roman Stadt aus Glas. Kurioserweise wurde dieser Roman vor Veröffentlichung von 17 Verlagen abgelehnt und nach der Veröffentlichung aber ein riesiger Erfolg. Und man kann sagen, von nun an erschienen fast im Jahrestag weitere Werke. Zunächst 1986 der Roman Schlagschatten und 1987 der Roman Hinter verschlossenen Türen und die bisher drei genannten Romane 85 bis 87 wurden später zusammengefasst unter der berühmten The New York Trilogie. Es ging dann eigentlich auch weiter, 87 noch Im Land der letzten Dinge, 89 Mond über Manhattan, 90 Die Musik des Zufalls und so weiter und so fort. Allen Romanen Paul Austers ist gemeint, dass er seine persönlichen Erlebnisse und Schicksalsschläge in seinen Roman verarbeitet hat. Unter anderem die Verurteilung seines Sohnes Daniels wegen Diebstahls aus den Taschen eines Toten, aber auch der schwere Autounfall seiner Frau. Auster äußerte sich immer wieder aber auch zu tagesaktuellen politischen, gesellschaftlichen Themen. Ganz zuletzt natürlich Corona, die republikanische Partei, Trump, der Rechtsruck in den USA. Sehr empfehlenswert sei da auch ein Interview in der Zeit. Das hätte ich jetzt nochmal nachgucken sollen, wo das ist. Das kriegen wir noch raus. 2022 wurde dann aber zu einem Schicksalsjahr für Paul Auster. Zuerst im April 22 wurde sein Sohn Daniel festgenommen mit dem Verdacht, seine Tochter mit Fentanyl und Heroin vergiftet zu haben, tödlich vergiftet zu haben, unbeabsichtigt zwar. Er wurde festgenommen, kurz darauf wieder freigelassen und einige Tage nach der Freilassung verstarb sein Sohn aber an einer Überdosis Drogen im Alter von 44 Jahren. Und im Dezember desselben Jahres 22 erhielt Paul Auster dann auch seine Krebsdiagnose. Paul Auster galt als einer der führenden Autoren der zeitgenössischen amerikanischen Literatur. Er war lange Jahre Vizepräsident der American Center und saß dort auch jahrelang in dessen Kuratorium. Und Paul Auster verstarb dieses Jahr im April im Alter von 77 Jahren an seiner Krebserkrankung in seinem Haus in Brooklyn.
Ganz schön bewegendes Leben, ja. Dementsprechend beide seiner Kinder tot?
Nee, dass du nicht die Tochter von Paul Auster, sondern die Tochter des Sohnes, also seine Enkelin. Der Sohn war wohl schwerst drogenabhängig und irgendwie muss wieder ans Fentanyl oder ans Heroin rangekommen sein und hat sich damit natürlich vergiftet, tödlich vergiftet.
Ach, scheiße.
Ja, Max.
Ich habe nur eine kleine Ergänzung.
Ja.
Seine, kann man da aktuelle Witwe sagen? Ja. Also die letzte Frau, mit der er verheiratet war, ist Siri Hustvedt.
Ja.
Und die ist als Autorin fast noch erfolgreicher als er.
In den USA.
Und ich habe es irgendwann schon mal gesagt, ich kannte sie vor ihm. Und das finde ich ist einfach mal eine schöne, schöne Sache, dass quasi er war für mich, ja, das ist der Mann von Siri Hustvedt, ne? So, und nicht andersrum. Und das fand ich einfach auch mal ganz schick, so.
Bemerkenswert, ja, dass es mal so rum ist.
Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Es kann sein, dass es vielen Amerikanern genauso geht, dass sie eher seine Frau als ihn kennen. Er ist vor allem hier in Deutschland und in Frankreich erfolgreicher als in seiner Heimat. Das geht nicht nur ihm, das ist anderen Autoren, unter anderem T.C. Boyle habe ich gelesen, ist das ähnlich. Und man hat über beide auch gespottet. Sie seien eher die Autorin der Großstädter. Nicht zuletzt gelten sie auch so ein bisschen als ja die Autorin der Feuilletons. Und ja, das schlägt sich halt wieder am amerikanischen, dem ländlichen Amerika kennt man ihn doch wahrscheinlich eher weniger, während er hier in Deutschland, in Frankreich doch einigen Ruhm genießen darf.
Ja gut, also gerade bei dem Buch kann ich das nachvollziehen. Der akademische Anspruch ist schon erkennbar und dementsprechend würde das dann auch dieses Narrativ mit dem Autor der Großstädter stützen. Ja, dankeschön. Das war sehr umfangreich. Würde ich jetzt gleich die inhaltliche Zusammenfassung mal vornehmen. Übersetzt wurde Baumgartner von Werner Schmitz ins Deutsche, erschienen im Rowohlt Verlag. Das sagen wir jetzt mittlerweile einfach immer dazu, weil es ja, weil wir die deutschen Texte lesen, also die deutschen Übersetzungen, und wir damit auch die Arbeit der Übersetzerinnen und Übersetzer nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, denn die sind maßgeblich dafür ja da und verantwortlich, dass wir dieses Werk nicht im Original lesen müssen, was für viele auch gar nicht möglich wäre vielleicht, und es im Deutschen lesen können. Und das ist doch sehr, sehr schön, denn das ist nicht generell und in jedem Land so, denn viele müssen dann einfach auf das Englische zugreifen. Und wir haben hier wirklich hervorragende Übersetzerinnen und Übersetzer in Deutschland, die ihre Arbeit toll machen und dementsprechend uns die Möglichkeit bieten, diese Romane im Deutschen genießen zu können und auch auf einem sehr hohen Niveau genießen zu können. Zum Inhalt. Seymour T. Baumgartner, der quasi Held der Geschichte, emeritierter Akademiker mit Niveau und Witwer, schlägt sich durch seine späten Lebensjahre und versucht, das Fehlen seiner seit einigen Jahren verstorbenen, wahrlich besseren Hälfte zu verarbeiten. Ihr Tod hat ein tiefes Loch in sein Leben gerissen und erst eine Reihe kleinerer, naja, sag mal, Unfälle oder Ereignisse führt dazu, dass er sich nach langer Zeit wieder in Annas, also seiner verstorbenen Frau, in Annas Arbeitszimmer begibt und beginnt, ihre Manuskripte und Arbeiten durchzusehen und damit der Vergangenheit zu begegnen. Es ist die Geschichte eines langen Abschieds voller sprechender Namen und tiefer Sinnbilder. Und mehr kann man meiner Meinung nach gar nicht zu diesem Buch sagen, denn mehr Inhalt ist tatsächlich nicht drin. Bis auf eine kleine Wendung am Schluss, aber selbst die fällt da jetzt nicht maßgeblich ins Gewicht. Wenn ihr keine Ergänzung habt, dann würde ich euch direkt um eure Kurzeinschätzung bitten.
Vielleicht bloß zu den, zu der Arbeit des Übersetzers. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der Übersetzer heißt der Werner Schmitz. Und ich bilde immer ein, irgendwo vernommen zu haben, dass er nahezu alles von Paul Auster übersetzt hat. Also wer mit der Sprache, mit der deutschen Sprache hier aus Baumgartner ganz gut klarkommt, der dürfte das ähnlich auch in den anderen Büchern vorfinden. Und ein großes Lob noch an den Übersetzer. Ich vermute, wir werden es nachher mal sowieso drauf zu sprechen kommen. Die Sätze. Unfassbare lange Sätze hier in diesem Buch. Und das musst du ja auch erstmal übersetzen können. Und das sei Werner Schmitz nochmal ausdrücklich gelobt an dieser Stelle.
Ist ja wie bei Murakami zum Beispiel, wo alles von Ursula Gräfe übersetzt wird. Ist sowieso nicht selten. Also wir haben das prominenter, bekommen wir das, glaube ich, bei Synchronsprechern mit. Dass wir sagen, ah, okay, das ist die Synchronstimme von Russell Crowe zum Beispiel. Das ist immer die gleiche, bis auf wenige Ausnahmen, wo der Synchronsprecher vielleicht mal anderweitig gebunden war und die Stimme nicht synchronisieren konnte. Bei Übersetzern haben wir das teilweise sehr ähnlich, dass wir für das gesamte Werk eines Autors oder einer Autorin häufig die gleiche Übersetzerin wie bei Murakami, Ursula Gräfe zum Beispiel oder jetzt hier Werner Schmitz bei Paul Auster haben. Und das natürlich hilft, weil der Übersetzer dann natürlich diesen Stil des Autors sich da besser reinarbeiten kann und dementsprechend das dann auch besser versteht und besser transportieren kann. Gut.
So, ich halte mal eine
Kurzeinschätzung.
Den Anfang machen.
Fang mal an.
Ja. Ich gebe es zu, ich bin mir innerlich noch immer nicht sicher, ob ich das Buch jetzt toll finde oder eher nicht so. Weil, also ich, normalerweise steht vor der Aufnahme schon mal wenigstens eine vorläufige Punktzahl von mir drin. Heute ist das nicht der Fall. Denn das Buch hat mich irgendwie unschlüssig zurückgelassen. was Alex schon gesagt hat, die Sprache ist famos. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das sehr gern gelesen, sprachlicherseits und vom Stil. Das fand ich einfach cool. Und insgesamt die Figur des Baumgartners samt seiner Familiengeschichte, ich weiß nicht warum, aber mich interessiert sowas. Ich finde das wirklich einfach spannend, da mit dabei zu sein, seinen Gedanken zu folgen. Dann bestimmte Stilmittel von Auster, habe ich herausgefunden, sind beispielsweise so die Macht des Zufalls, also Dinge, die einfach zwischendurch mal so passieren, und die finden sich natürlich auch hier wieder. Auch das fand ich als Stilmittel ganz nett. Jetzt kommen wir aber zur kritischen Sache. Also für mich ist es einfach zu wenig Handlung. Hier passiert mir zu wenig. Und über allem steht die Frage, was will dieses Buch eigentlich? Also wohin wollen wir? Und ich bin mir bis zum bitteren Ende noch nicht hundertprozentig sicher, wohin wollen wir mit diesem Buch? Und teile das da auch nicht die Ansicht der Rezensenten, dass es vor biografischen Bezügen nur so sprudelt. So, das muss man mir erstmal nachweisen, dass das wirklich eins zu eins immer biografische Bezüge sind. Natürlich sind hier Andeutungen da, aber die hast du ja in jedem Buch. Ich bin mir unschlüssig, ich bin geteilter Meinung. Es ist jetzt kein schlechtes Buch, aber womöglich auch nicht das Allerbeste.
Okay. Dass wir uns heute für den Autoren entschieden haben, haben wir einem unserer Hörer zu verdanken, der angefragt hatte, was wir, ob wir den kennen, was wir davon halten. Und jetzt hatte ich damals schon gesagt, dass ich der Autor selber ist bei mir ja wirklich komplett unterm Radar verschwunden. Also sagte mir gar nichts und habe die ganze Zeit überlegt, warum jetzt ausgerechnet der Autor. Und ich habe es mal geguckt. Ich muss fast sagen, die Stadt New York ist fast sowas wie ein weißer Fleck auf meiner literarischen Landkarte. Also ich kenne wahnsinnig viel aus den Neuengland-Staaten, Stephen King aus Maine, John Irving aus New Hampshire, Lovecraft, McCarthy, Mile in Rhode Island. Ich kenne viel aus Kalifornien, Steinbeck, Maya Angelou und wie sie alle hießen. Interessenbedingt viel aus den Südstaaten, aber New York ist mir tatsächlich nur ein einziger eingefallen. Das war James Baldwin, der dort geboren wurde und dessen Roman Geh hin und verkünde es vom Berge in New York spielt. Allerdings spielt die Stadt als solche dort keine Rolle, weil es geht um Harlem und es geht vor allem um die Religion der Hauptfigur. Das heißt, die Stadt New York ist wirklich in meinem literarischen Umfeld komplett außen vor. Und vielleicht war das auch ein Grund, weswegen Paul Auster jetzt nie groß zu mir gestoßen ist. Und jetzt ausgerechnet dieses Buch, Baumgartner. Max hat gerade auch schon die Frage gestellt, er weiß nicht so ganz, wo uns dieses Buch hinführen soll. Ich kenne, wie gesagt, von Auster außer diesem Buch jetzt noch nichts von ihm, aber ich glaube, dass wir es hier mit einem Alterswerk zu tun haben. Also jetzt nicht nur storybedingt, ne, nochmal der Rückblick auf sein Leben, sondern das ist auch nochmal der Versuch, wahrscheinlich sprachlich nochmal ganz, behaupte ich jetzt einfach mal nochmal irgendwie was ganz Großes zu reißen. Und ich glaube, dass wir uns ausgerechnet für dieses Buch entschieden haben, war von uns gar nicht mal so schlau gewesen. Da hätte es vielleicht andere Bücher gelesen, zu denen wir persönlich vielleicht einen besseren Zugang gefunden hätten. Beziehungsweise hätten wir Vorkenntnis von diesem Autor gehabt. Literarisch wäre uns vielleicht auch dieses Buch leichter gefallen oder wäre es mir zumindest leichter gefallen. Aber ich muss sagen, es ist jetzt für mich kein Buch gewesen, was mich abgeschreckt hat. Also es ist jetzt das erste Buch von ihm, was ich kenne, und es werden definitiv nur weitere Bücher folgen. Jetzt bin ich auf Philipp noch gespannt.
Ja, gut, dass du das gerade gesagt hast. Das war wahrscheinlich nicht die schlauste Wahl, dieses Buch zu picken als erstes. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Als Einstieg zu Austers Werk oder in Austers Werk seinen Abschiedsroman zu wählen, ja, das war vielleicht nicht das Schlauste. Also man merkt diesem Buch an, dass er selber sich vom Leben verabschiedet, dass das selber so ein langsamer Abschied hier ist. Ja, und deswegen kann ich Max da ein bisschen widersprechen. Ich finde durchaus, dass Autobiografisches eine Rolle spielt. Also vielleicht nicht in bestimmten Punkten, aber rein vom Gefühl des Buches, was das Buch vermittelt, ist es ein langer Abschied von allem. Und es schwingt eine tiefe Melancholie und eine tiefe Trauer in diesem Buch mit. Auch wenn sie immer wieder durchbrochen ist durch humorvolle Szenen, durch selbstironische Szenen und auch teilweise einen schönen Blick aufs Leben. Teilweise aber auch auf eine Sinnsuche in den späten Jahren. Das merkt man auch hier. Baumgartner sucht ja dann permanent irgendeine Möglichkeit, wie er dem Leben noch irgendeinen Sinn geben kann, damit es sich lohnt, überhaupt am nächsten Tag noch aufzustehen. Vermutlich wären mir die autobiografischen Parallelen und Bezüge auch zu seinen anderen Texten bekannt gewesen, hätte das einiges gerettet. So muss ich sagen, der Anfang war kurzweilig und humorvoll und interessant und ich dachte, jetzt könnte das wirklich ein gutes Werk werden. Aber spätestens ab der Hälfte hatte mich dieses Buch komplett verloren. Sprachlich toll, also keine Frage. Bis auf so ein paar Auszüge. Also ich fand die Lyrik, die jetzt ja seiner Frau zugeschrieben ist, die er in diesem Buch präsentiert. Ich habe nicht groß Ahnung von Lyrik, aber das las ich einfach nicht schön. Da habe ich keinen Zugang zu gefunden. Aber spätestens ab der Hälfte des Buches war es sterbenslangweilig. Diese endlosen Erzählungen von seiner Mutter, ihrer Mutter, irgendwelchen Schwestern, Brüdern, die irgendwo hingekommen sind, irgendjemanden kennengelernt haben, dann in irgendeiner Wohnung gelebt haben und dann ging das Wasser nicht und ach, da mussten sie so leben und früh war der Schulweg so lang und es war einfach uninteressant. Und ich wollte dieses Buch an mehr als nur einer Stelle abbrechen. Es hat, keine Frage, es hat literaturwissenschaftlich seinen Wert. Ganz sicher. Und wenn man bestimmt autobiografisch noch, also wenn man biografisch über Auster noch mehr weiß und seine anderen Texte noch kennt, weil ich hatte vorhin mir eine Rezension durchgelesen noch, da ging es auch darum, dass es Bezüge zu seinen anderen Werken gibt. Wenn man die kennt, dann kann man dann bestimmt viel rausarbeiten. Auch die ganzen sprechenden Namen und diese ganzen Sinnbilder, die er an jeder Ecke und, irgendwo aus dem Keller zieht, sind toll gemacht. Aber die Frage, wofür? Und da bin ich ganz bei dir, Max, wofür am Ende? Dieses Buch fühlt sich an wie ein schriftgewordenes Gefühl. Ohne, dass er irgendwo hin will, also ohne, dass er sagt, ich will jetzt ein Buch darüber schreiben. Also so, ja, natürlich Abschied und Liebe, das spielt eine große Rolle, aber es fühlt sich an wie das Gefühl eines alten Mannes, der bald stirbt. Oder quasi ein lebender Toter ist, was Baumgartner ja ist. Er hat seine bessere Hälfte, seinen Lebensinhalt verloren und sucht noch ein bisschen Sinn im Rest des Lebens, obwohl er weiß, so viel ist davon nicht übrig und wofür eigentlich? So, was bringt mir das jetzt noch, das zu machen? Warum soll ich jetzt noch ein Buch veröffentlichen? Das macht er ja letztendlich nur, um sich noch in irgendeiner Form zu beschäftigen. Ja, damit können wir, glaube ich, gleich in die Diskussion einsteigen. Weil Max gerade schon den Kopf so geneigt hat.
Also ja, kurze Spoilerwarnung. Wir reden jetzt über alles, was in diesem Buch passiert, wie immer. Wenn ihr es also noch lesen möchtet, es liest sich wirklich aus meiner Sicht relativ flott. Das war wirklich, also wenn man jetzt nicht wie Philipp mehrfach dem Wunsch widerstehen muss, es wegzuwerfen, dann geht es besonders schnell. Aber das ist schnell gemacht. Ich möchte darauf antworten, Philipp. Also ich hatte gerade bei den Familiengeschichten, habe ich völlig verstanden, was das soll. Wir haben hier einen Mann, wie du es gesagt hast, dem ein wenig, und ich sage ganz bewusst ein wenig und nicht vollumfänglich, so der Sinn abhanden gekommen ist, was will ich hier eigentlich? Und der merkt, ich bin auf dem Sprung dazu, sehr alt zu sein. Ne? Ich bin alt, aber noch nicht total alt. Es gibt noch Hoffnung. Und für mich fühlte sich das gerade eben in der zweiten Hälfte an wie ein Resümee. Im Sinne von, auf die Frage, wo will ich eigentlich hin, macht er das, was man, wenn man reflektiert, immer tun sollte, nämlich, wo bin ich denn gerade und wie bin ich hierher geraten? Und dafür reflektiert er alles, was so davor geschehen ist. Und dazu gehört natürlich auch die Familiengeschichte. Warum bin ich so geworden, wie ich bin? Warum habe ich mir diese Frau ausgesucht? Warum hat sie sich vielleicht auch mich ausgesucht? Warum blicke ich auf andere Frauen so, wie ich jetzt auf diese beiden, einmal die
Postbotin?
Die Postbotin, dann die Freundin seiner seiner Witwe.
Judith Feuer.
Und dann zum Schluss die junge Frau, die quasi das Werk, über das Werk seiner toten ehemaligen Frau schreiben möchte, in eine Promotion schreiben möchte. Und dann sage ich mir, okay, um das alles zu verstehen, braucht er halt irgendwo den Rückblick in seine Geschichte. Und das erschien mir schon einleuchtend. Vor allem, um zu schauen, okay, wie bin ich denn überhaupt, wie bin ich der geworden, der ich jetzt bin? Und warum mag ich beispielsweise so dieses Unabhängige? Und der bezieht ja immer, der vergleicht quasi die neuen Frauen in seinem Leben immer mit seiner Anna. Und ich fand das irgendwo schon, das Buch schlug wirklich verständlich zarte Töne an. Und das fand ich einfach schön. Wirklich einfach schön.
Ja, verstehe ich schon. Aber A, wurde es dann mit der Studentin irgendwie klischeehaft? Es wurde dann ein bisschen weniger klischeehaft, weil dann keine Romanze draus geworden ist, aber das ging dann auch alles relativ schnell und war so ein bisschen, ich weiß nicht, an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, seine Frau hat ja als Lektorin gearbeitet, hat ja nie selber veröffentlicht. Sie hat aber hin und wieder Gedichte geschrieben und diese Gedichte hat Baumgartner dann postmortem in einem Best-of zusammengestellt und herausgegeben und das hat wohl auch ganz guten Erfolg gebracht. Und aufgrund dieses einen Buches, was er da rausgebracht hat, hat sich eine Studentin bei ihm gemeldet, über einen Freund bei ihm gemeldet, die das Gesamtwerk seiner Frau, also quasi dieses eine Buch, betrachten möchte und darüber ihre Dissertation schreiben möchte. Boah, ja, schon möglich, aber irgendwie hat sich ja auch so ein bisschen konstruiert angefühlt.
Ja, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. In Orsos Werk haben wir ganz oft die Macht der Zufälle. Und die spielt schon alleine im ersten Kapitel. Hat er, also nee, ich muss meine Ausführung anders anfangen. Ich habe es ja ganz oft schon gesagt, wir sollten uns immer, wenn wir gucken wollen, was will ein Buch, den ersten Satz anschauen. Und der erste Satz dieses Textes heißt: Baumgartner sitzt an seinem Schreibtisch im ersten Stock in einem Zimmer, das er je nach Laune als Arbeitszimmer, Kogitorium oder seinen Bau bezeichnet. Kogitorium finde ich übrigens ein großartiges Wort als Ort des Denkens. Und das ist dieses Buch. Dieses Buch ist eine Reflexion über das Leben. Und dann fällt ihm auf, Mensch, mir fehlt ein Buch, aus dem ich gerne zitieren möchte, weil er gerade arbeitet. Außerdem fällt ihm ein, Mensch, ich muss meine Schwester anrufen. Und ich will mir eigentlich ein Ei kochen. Na? Das sind die drei Ideen, die er hat. Und durch die Macht der Zufälle macht er nichts von all den dreien. Gar nichts. Er sagt sogar an einer Stelle, und das fand ich eine ganz tolle Stelle, dass er quasi, wie heißt es hier, Seite 25, unterdessen sind sein Kierkegaard-Essay und das Buch, das er mit nach oben nehmen wollte, um den angefangenen Satz abzuschließen, vollkommen in Vergessenheit geraten. Vergessen hat er auch, dass er seine Schwester anrufen wollte, ja, dass er überhaupt eine Schwester hat. Denn seit diese Dinge für ihn wichtige, dringende Angelegenheiten waren, ist so viel geschehen, dass sie ebenso gut Bestandteil eines anderen Lebens sein könnten. So, und genau deswegen würde ich ihm diese Zufälle gar nicht vorwerfen, denn die sind ganz bewusst eingebunden. Sei das nun das Treppe runterfallen, sei das hier klingelt plötzlich die Postbotin klingelt, die er einfach immer wieder treffen möchte, weswegen er sich ganz viele unsinnige Bücher bestellt. Aber es kommt ja auch noch der Zählerableser, der auch total herzlich ist, obwohl er ihn eigentlich fast unerträglich findet zu Beginn. Und ich fand das wirklich, also Das fand ich wirklich schön.
Den Einstieg fand ich auch toll. Das war ja genau der Punkt. Am Anfang las ich das wirklich gut. Er hat mich dann nur verloren, als er dann angefangen hat, diese ganze Familiengeschichte herzubeten. Und wenn man dann einmal verloren ist, dann tun einem solche konstruierten Elemente mehr weh. Und dann ist man, sucht man ja eher was, was, wo man wieder eingefangen wird. Und es ist dann schwerer zu sagen, okay, ich gucke mir das Buch den Rest jetzt einfach auf literaturwissenschaftlicher Ebene an und schau mal, was er hier für Bilder noch aufbaut, wie er das jetzt, wie er das konstruiert, wie er den Bogen schließt und so weiter. Es hat mich einfach komplett verloren am Ende. Und dann konnte ich auch dem wirklich guten Einstieg, ich finde den ersten Satz grandios, weil er definiert so gut und on point, wer ist Baumgartner, was ist er und wo ist er gerade und was macht er gerade.
Ja,
und
was macht dieses Buch?
Ja. Hervorragend. Also, toll.
Alex, wie siehst du das?
Ich fand den Einstieg tatsächlich gar nicht so toll. Also wenn wir uns die ersten, ich sag mal, rund 50 Seiten, bis er so ins Büro oder ins Arbeitszimmer seiner Frau geht, das hat immer etwas sehr Episodenhaftes. Ne? Er schreibt sein Buch, er kocht Eier, verbrennt sich den, will ein Buch holen, kocht Eier, verbrennt sich die Finger, es klingelt, die Frau, in die er sich so ein bisschen verknallt hat, ist da. Es gilt nochmal, der Gasableser oder Elektriker ist da, er fällt die Treppe runter, er schläft ein. Das ist alles so abgehackt. Ich fand das auch nicht witzig. Also viele sagen, ah ja, das ist so. Aber ich fand das auch slapstickartig, war das jetzt. Hat mir nichts gebracht. Aber es ist, an sich ist es schon eine Vorschau auf die zweite Hälfte des Buchs, die Philipp jetzt nicht so prall fand, weil das Buch wird ja mehr und mehr zum Labyrinth. Also da irgendwie dieser Handlung zu folgen, in Anführungszeichen, ist ja unglaublich, es ist ja alles durcheinander. Und das ist es streng genommen von Anfang an. Ja. Also es ist keine, wie du schon sagst, es ist eine Reihenfolge an Zufällen, aber es ist eigentlich Chaos.
Ja, aber das Chaos führt ja dazu, also das Chaos löst genau das aus, denn dadurch, dass dieser Eierkocher, der erinnert ihn ja an seine Frau, denn den hat er irgendwie gekauft, als sie sich kennengelernt haben. So. Und ja, das ist ja der Auslöser. Und dann hat er diese Vision, wo er glaubt, dass das abgetrennte Telefon, also das nicht angeschlossene Telefon in ihrem Arbeitszimmer läutet. Und dann geht er ran und hat in dieser Vision, spricht sie mit ihm und schildert ihm das Jenseits, beziehungsweise die Nachwelt. Ja. Genau, das Nicht-Jenseits, wenn man so möchte. Was am Ende der Auslöser für all diese Gedanken ist, die er dann hat. Und eben, was er da noch draus machen kann. Und dementsprechend, ja, wie soll man sagen, die Leben ist eine Ansammlung von Zufällen. Und genau das ist es ja für ihn auch. Also der hätte ja noch 10 Jahre an diesem Kierkegaard-Text sitzen können. Ich möchte noch einen anderen schönen Zufall bringen.
Ja.
Beziehungsweise, das ist ja schon fast eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Er schreibt dann dieses Buch, was er so wahnwitzig findet, was ich aber eigentlich von der Konzeption total großartig fand, dass sich menschliches Leben und das, die Gesellschaften wie Autos beschreiben lassen. Und wenn er dann darüber spricht, okay, der Demolition Day oder ähnliches, und vertieft sich da rein, wie einfach Menschen auch Wut und Aggression in diesen Autos ausleben, und kommt dann später dazu, dass irgendwann auch das von KIs gesteuert wird und am Ende größtmöglicher Schaden angerichtet werden kann, und steigert sich in die Gefahren des Autofahrens so, dass er seiner künftigen Mitbewohnerin, möchte ich jetzt mal sagen, die eben über seine Frau forschen möchte, abrät, diese Riesenstrecke in Amerika mit dem Auto zu fahren. Und ich hatte Spoiler gesagt, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, hier passt. Das war so parallel gehalten, ne, zu seiner ersten Frau, dass ich dachte, die stirbt wirklich während der Autofahrt. Oder baut zumindest einen großen Unfall. Aber am Ende baut er den Unfall. Auch warum? Eigentlich totaler Zufall. Dem ersten Reh weicht er noch aus. Und danach trifft er Und auch das fand ich einfach vom Suspense her total großartig, weil man rechnet doch mit allem. Also als das erste Reh auftaucht, habe ich gesagt, okay, gut, jetzt kracht's. Aber dass einfach ein zweites Reh kommt und das das Problem dann sein würde, das ist einfach sehr, sehr witzig. Ja.
Und dass er dann einfach losstapft, um sich Hilfe zu suchen.
Ja, und diese Fiktion dieses Buches fand ich wirklich zumindest wahnsinnig kreativ. Denn auch das fand ich spannend. Die Erzählperspektive ist ganz, ganz komisch. Wir sind quasi ein personaler Erzähler, der alles weiß, was Baumgartner weiß. Na, wir sind in seinem Kopf quasi drin. Aber dieser Erzähler kommentiert nebenher. Wir lassen jetzt hier ein Stückchen aus, denn da passiert gar nicht so viel und gehen jetzt einfach mal dahin. Und da dachte ich, hä?
Da wurde wir lassen die unseren Helden jetzt hier mal kurz alleine, weil...
So fühlte sich das an. Und ja, das genau. Passiert ja auch. Also ich habe die Stelle auch drin, aber das ist jetzt gar nicht weiter wichtig. Aber da wird quasi diese Erzählperspektive so gebrochen, dass man sich immer wieder die Frage stellt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und das sorgt dafür, dass man... Ja, das hat so eine Art Verfremdungseffekt auf mich gehabt, dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt, wir kommen gerade weg von, ich bin wirklich bei Baumgartner drin, zu, hier erzählt jemand über Baumgartner. Aber irgendwie weiß der alles über Baumgartner. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Das fand ich auch wahnsinnig kreativ.
Ja, zumal das so ein bisschen was von einem Kinderfilm hatte, weil er nennt, der personelle Erzähler nennt ihn ja auch unseren Helden. Macht er ganz am Anfang, macht er zwischendrin mal, macht er auch ganz am Ende, macht unser Held sich auf den Weg, Hilfe zu suchen. Und das hatte so ein bisschen was von einer Kindererzählung über einen Kindheitshelden. Das waren aber auch die Szenen, die ich mochte, weil dort etwas in der Handlung passiert ist. Ich hatte, wie gesagt, mehr Probleme bei den Rückblicken, auch nicht bei allen. Den Texten, die er vorgelesen hat von Anna, die fand ich zum Teil grandios.
Das ist gut, dass du das ansprichst.
Ich wollte aber ganz kurz, bevor wir dazu kommen, noch kurz zum Humor, den du ja nicht so... Also lustig ist das nicht, das Buch. Und auch die meisten Sätze sind nicht klassisch lustig. Also es sind auch keine Schenkelklopfer oder keine Karlauer drin. Aber... ich fand, die Sätze haben einen eigenen Humor in sich, der einen durchaus zum Schmunzeln anregt. Also als Beispiel Seite 20, alles tut ihm weh, stellt Baumgartner fest. Aber am schlimmsten schmerzt das Knie. Es schmerzt so sehr, dass schon der leiseste Druck im Stehen ihm als gellendes Jaulen durch die Knochen fährt. Ein Jaulen, das dem schrillen Missklang von 40 rolligen Rotluchsen gleichkommt und doch ermutigt von Eds fürsorglichem Eifer und zuverlässig starkem Arm nimmt Baumgartner sich vor, sein Bestes zu tun und sich nicht zu beschweren, das Jaulen und Kreischen standhaft und in stoischem Schweigen zu ertragen. Also mal abgesehen davon, dass es ein toller Satz ist, diese Konstruktion, einfach auch die Art und Weise, wie er das beschreibt, dieses Bild 40, warum 40 rollige Rotluchse, also diese Alliteration da drin, hätten nicht 3 gereicht? Nein, es sind 40 und sie sind auch noch rollig. Also dieses, ich habe noch nie einen rolligen Rotluchs gesehen bzw. gehört, geschweige denn 40, aber dieses Bild ist stark und es muss sich scheinbar so anhören, wie wenn ein alter Mann schwere Schmerzen im Bein hat. Und davon gibt es einige von diesen Sätzen, aber nicht so viele, dass sie dir anfangen, auf die Nerven zu gehen. Aber in Konstruktion dieser Art gibt es so viel und das macht tatsächlich das erste Drittel des Buches den Lesegenuss auch aus. Da bin ich auch wirklich butterweich durchgeschnitten und das war unterhaltsam und hatte auch so ein angenehmes Pacing. Es wurde, wie gesagt, erst bei den Familiengeschichten dann ein bisschen, auch wenn ich, wie gesagt, verstehe, was dahinter steckt, rein inhaltlich oder rein literarisch, aber es macht sie halt einfach deswegen nicht viel spannender. Aber Alex, du wolltest jetzt zu den Einschieben kommen und zu den...
Ja, bloß noch zur Sprache im Vorfeld. Ich suche die Stelle gerade noch. Ja, er ist wahnsinnig kreativ und er hatte tatsächlich auch was geschrieben, was ich so noch nirgends kannte. Und zwar, bilde ich mir ein, war das, wo er den Schreibtisch von der Anna beschreibt. Und dort benutzt er irgendwie südöstlich von irgendeinem Gegenstand auf ihrem Schreibtisch. Also man kennt das ja irgendwie, keine Ahnung, unten links, oben rechts. Ich fand das irgendwie ziemlich, ziemlich cool, dass er davon südöstlich auf einmal sprach. Oder ja, Max?
Ich kenne das anders mit diesem, also südöstlich, das passt da auch. Es gibt den großartigen Film Erbsen auf halb acht. Schon mal gehört?
Gehört.
Das beschreibt man Blinden, wie das Essen auf ihrem Teller angeordnet ist.
Okay.
Also es war ein ganz großartiger deutscher Film, wo es genau darum geht, dass eine, ich kriege ganz wenig nur noch zusammen, ich glaube eine junge Frau erblindet und muss wieder ins Leben finden. Beziehungsweise ein Mann, und er lernt es von einer Frau. Und die beschreibt ihm das halt alles. Und natürlich, um zu wissen, wo liegen denn jetzt die Erbsen auf meinem verdammten Teller, damit ich nicht versuche, irgendwas zu löffeln, was nicht zu löffeln ist, oder zu gabeln. Und da passt dieses südöstlich. Denn wenn wir uns das vorstellen, wirklich wie eine Landkarte, ist das genial von der Grundidee her. Und viel einfacher zu verstehen.
Ich fand's cool. Also es war zu den Einschüben, und zwar gleich die erste Geschichte. Frankie Boyle heißt die von Anna. Mich würde jetzt gern mal eure Meinung interessieren. Wir hatten bis die beginnt schon 36 Seiten, haben wir dort schon gelesen. Und jetzt beginnt dieser Einschub, diese Geschichte von Anna, die exakt in derselben Sprache gehalten ist. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das Orster unabsichtlich gemacht hat. Der hat sich dabei bestimmt was dabei gedacht, oder? Also ich meine, es ist eine andere Person, die sollte ja in einem ganz anderen Stil schreiben. Tut sie aber nicht. Schon der erste Satz ist, keine Ahnung, geht schon wieder über die halbe Seite. Also exakt das, was Orster ja auch macht.
Ich fand den Stil aber unterschiedlich. Also
fandst du?
War nicht der, ja, ich fand, dass es der gleiche Stil war. Also ja, die langen Sätze, die Affinität zu langen Sätzen ist auch da.
Also ich muss da Philipp leider recht geben. Ich habe da auch Unterschiede gespürt.
Okay.
Auch von der Wortwahl. Also schon alleine das Wort drei Käse hoch am in der ersten Zeile war so, wo so, ich glaube, das hätte Seymour in der Form nicht gesagt. Oder Baumgärtner. Habe ich anders gesehen, aber ich fand die Geschichte als solche schön.
Das stimmt.
Ja,
das stimmt.
Weil die ganz viel erklärt, wer Anna war, wie Anna war und warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist. So dieser Siegeswille, sich durchzusetzen, vor allem gegen Männer durchzusetzen und auf gar keinen Fall auf die zu hören, das fand ich mega cool. Das ist so eine,
ja, war eine starke Geschichte.
Und das möchte ich an der Stelle auch mal anmerken, weil wir das sonst immer mal wieder mokieren, und ich glaube, ich habe das letzte Mal bei Denise Ode so mokiert, was für schöne Frauenfiguren in diesem Buch. Sowohl Anna als auch die Judith, als auch die junge Promoventin, das sind alles starke Figuren. Also nicht nur im Sinne von cool geschrieben, sondern auch einfach starke Frauen, die ihren Kopf haben, die wissen, wo sie hinwollen und die im Zweifel auch durchziehen und einfach ignorieren, was der alte weiße Mann ihnen dort erzählen möchte. Reflektierte Menschen, ist ja nicht so, dass die jetzt auf Teufel komm raus Recht haben wollen, sondern die verstehen sich, aber haben trotzdem ihre Gefühle, ihre Meinung, ihre Ansichten, und trotz guter Kommunikation geht man getrennter Wege, weil man anderer Ansicht ist. Finde ich einfach schön. Das sind einfach tolle Figuren. Philipp.
Ich schreibe das mal von hinten auf, also kurz zu den Frauenfiguren. Und das Besondere darin ist, in kurzen Sätzen, also nicht die Sätze an sich sind nicht kurz, aber in kurzen Abschnitten werden diese Frauen charakterisiert. Und das heißt, man braucht im Zweifelsfall nicht mal viel Platz, um so starke Figuren zu schreiben. Das, was eben bei Denise Ode nicht geklappt hat, da war viel Platz da, aber die Figuren hatten trotzdem dann jetzt keine Konturen. Das zum einen. Zum anderen, er schreibt ja über diese Frauen. Er lässt diese Frauen ja teilweise gar nicht selber sprechen. Also Jude zum Beispiel spricht nicht wirklich selber. Sie spricht ja immer nur durch den Filter des personellen Erzählers. Und Anna lässt er nur sprechen durch ihre Texte. Und das ist ein großartiger Kniff, diese Figuren zu charakterisieren, und trotzdem funktioniert das. Auch wenn diese Figuren nicht selber sprechen und handeln, bekommen wir durch ihre Hinterlassenschaften oder die Art und Weise, wie Baumgartner sie sieht und mit ihnen interagiert, ein sehr, sehr scharf umrissenes Bild von ihnen. Und was nochmal diesen Text angeht, Frankie Boyle, ich habe gerade nochmal kurz durchgeblättert, Er unterscheidet sich auch ganz klar in den Stilelementen. Also nicht nur in der Wahl der Wörter, sondern es gibt viel mehr Aufzählungen. Es gibt kaum Metaphern in der Form und in der Menge, wie Baumgartner sie permanent verwendet. Diese Sinnbilder, die permanent Verwendung finden bei Baumgartner, die sind hier ansonsten gar nicht zu finden. Und die Sprache ist viel direkter als dies als im Rest des Buches. Und die Frankie Boyle-Geschichte endet auch grandios.
Ja.
Die endet mit einem Knall.
Die endet mit einem Knall.
Ja.
Darf ich den letzten Absatz
kurz bitte, vorlesen?
Bitte. Ich fand den einfach grandios, auch wenn das jetzt ein bisschen spoilert und die Vorgeschichte natürlich nicht ganz unrelevant ist. Frankie Boyle gelangte nie in die Dschungel Vietnams. 5 Wochen nach Beginn der Grundausbildung in Fort Dix kam es zu einem Unglück. Ein Raketenwerfer hatte eine Fehlzündung und explodierte in seinen Händen. Die Explosion riss seinen Körper in Stücke, die Fetzen wirbelten in alle Richtungen davon und fielen zur Erde. Sanitäter suchten über 2 Stunden lang das Gelände nach den verstreuten Überbleibseln ab, sammelten Reste von Fingern und Zehen ein, von Armen und Beinen, von Händen und Füßen, zahllose unkenntliche Brocken versenkten Fleischs und zersplitterte Knochen, doch als die Sonne unterging und es dunkel wurde, mussten sie die Suche schließlich abbrechen. Trotz aller Anstrengung war am Tag seiner Beerdigung von Frankie Boyle nur noch wenig übrig, gerade einmal 61 Pfund von ihm in einem Sarg. Es war einfach ein brachiales Ende dieser Geschichte, die überhaupt nicht darauf hindeuten ließ, dass sie so ausgeht.
Na, die Tragik habe ich schon gespürt, die dann noch kommen muss.
Absolut, ja, schon. Also das ist ja dann meistens so dieses Gefühl, es wird ganz viel über eine Person geredet, die später keine Rolle mehr spielt. Da fragt man sich, wo ist die hin?
Ja, aber das Schöne ist, er hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, ich ziehe hier, ich steigere eine Geschichte, die muss tragisch enden. Und wie enden Geschichten, gute Geschichten enden, wie ich es gerade scherzhaft schon gesagt habe, mit einem richtigen Wumms. Ist auch hier passiert.
Ja. Und ich hatte nach dieser,
also das war einfach, also so tragisch das ist, so witzig ist es aber auch, weil auch hier wieder die Macht der Zufälle, nämlich gleich 2, der Vater von ihm, sagt diesem jungen Mann, was er für ein Weicher ist, weil er nicht in den Krieg ziehen möchte, weil er Pazifist ist. Und um seinem Vater gerecht zu werden, macht er das dann doch, hat einen Sinneswandel und wird noch in der Grundausbildung durch einen Zufall zu sehr viel Matschepampe, wenn ich das so sagen kann. Und spannend daran ist, und deswegen ist die Geschichte auch für Baumgartner so wichtig, dieser junge Mann ist ein wirklich herzensguter Mensch. Der ist zu Anna unfassbar aufgeschlossen, aber auch hilfreich, wirklich einfach ein ganz guter Mensch, der durch Zwänge der Gesellschaft, in dem Fall durch seinen Vater, dazu gebracht wird, das tun zu müssen. Und gerade das, diese Unfreiheit im Handeln, kommt in diesem Buch so oft vor. Sei es der Vater von Baumgartner, der einen Laden betreiben muss, auf den der gar keinen Bock hat. Aber der weiß, ich habe Verantwortung und ich muss diese Verantwortung übernehmen. Und vor allem reflektiert Baumgartner das auch so grandios und sagt, naja, hätte der das nie gemacht, wäre er trotzdem unglücklich geworden, weil er nie das erreicht hätte, was er sich erträumt hat. Und jetzt hat er es gemacht und ist trotzdem unglücklich. Es gibt keinen Weg dort raus. Anderes Beispiel, die Mutter der Mutter von Baumgartner verlässt ihre Tochter oder lässt die quasi bei ihrem Bruder, ihrem kleinen Junggesellenbruder, und der kleine Baumgartner sagt zu seiner Mutter, was ist das für eine Mutter, die hat dich verraten, verlassen, im Stich gelassen, es darf nicht wahr sein,
hassen, ja.
Du musst sie hassen. Und die Mutter sagt, nein, überleg doch mal, welche Option diese Frau hatte. Der einzige Arsch in der Geschichte ist der neue Mann von ihr, der sagt, ich heirate dich gerne, aber dann bleibt das Kind hier. Aber die Frau als solche, der kann sie gar keinen Vorwurf machen. Um irgendeine Perspektive zu haben, war das das einzig Mögliche für sie. Das heißt, auch dort übrigens ein Zufall, dass ein reicher Mann sagt, nee, ich würde dich heiraten. Das heißt, das meinte ich mit dieser Macht des Zufalls, kommt hier immer wieder und Menschen stehen an Scheidepunkten, wo es nicht um gut oder schlecht geht, sondern um, wie gehst du mit deiner schlechten Entscheidung, egal welche du triffst, um und lebst damit weiter. Und das fand ich großes Kino. Wirklich ganz großes Kino. Ich habe übrigens noch eine andere ganz tolle Stelle. Für mich, meine Lieblingsstelle kommt ganz am Anfang des Buches, weil das eine der schönsten Liebeserklärungen ist, die ich seit ewigen Zeiten gelesen habe.
Jetzt bin ich gespannt.
Auf Seite 32. Mhm. Denn Baumgartner beschreibt den Verlust seiner Frau und zwar wie folgt. Es ist das Sinnbild, nachdem Baumgartner seit Annas plötzlichem, unerwartetem Tod vor 10 Jahren ständig gesucht hat, das überzeugendste und stärkste Analogon zur Verdeutlichung dessen, was los ist mit ihm seit diesem heißen, windigen Nachmittag im August 2008, als die Götter es für angebracht hielten, ihm seine Frau zu entreißen, seine Frau in der vollen Blüte ihres noch jungen Lebens, womit zugleich ihm selbst sämtliche Gliedmaßen vom Leib gerissen wurden, alle 4. Arme und Beine, und wenn ihm bei der Attacke auch Kopf und Herz geblieben waren, so doch nur, weil die verruchten, kichernden Götter ihm das zweifelhafte Privileg verliehen hatten, ohne Anna weiterzuleben. Er ist ein menschlicher Stumpf, ein halber Mann, der die Hälfte seiner selbst, die ihn zu einem Ganzen machte, verloren hat, und ja, die fehlenden Gliedmaßen sind noch da. Und sie tun immer noch weh. So weh, dass er manchmal das Gefühl hat, sein Körper sei drauf und dran, in Flammen aufzugehen und ihn zu verschlingen. Und dieses Gefühl, dass man, hat er, muss man, das konnten natürlich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber Philipp hatte natürlich auch markiert, diese Stelle, denn diese Phantomschmerzen, die der Verlust einer so unfassbar geliebten Person für Baumgartner, aber auch für jeden anderen Menschen bedeuten, dass man zwar noch da ist, aber Phantomschmerzen ist da auch ein tolles Ding, denn selbst wenn derjenige nicht da ist, die Schmerzen, die es auslöst, sind so, als wäre er noch da. Wenn das irgendwo einleuchtend ist. Ne? Also Phantomschmerzen, wenn bei amputierten Gliedmaßen oder ähnlichem, die tun weh, als wären sie noch da. Auch wenn sie das nicht mehr sind. Dort kann nichts wehtun. Also es gibt ganz viele Menschen mit Amputationen, die sagen, mein Ellenbogen juckt gerade, obwohl da nichts mehr ist. So, also das ist total befremdlich, aber wer so einen Menschen liebt, fühlt sich nur noch als stumpf und fühlt auch die Welt nur noch sehr stumpf und kann sie fast nicht mehr greifen, weil ihm ja die Gliedmaßen dazu fehlen. Ich fand das ein ganz tolles Bild in allen Formen und Facetten, das mich wirklich, wirklich glücklich gemacht hat. Also in all seiner Tragik.
Und ganz ehrlich, also mal abgesehen davon, dass es grandios formuliert war, alleine schon die Szene, weil die verruchten, kichernden Götter ihm das zweifelhafte Privileg verliehen hatten. Mua. Toll. Als ich hier angekommen bin, also das war, habe ich gleich am ersten Abend, ich habe nachts irgendwo angefangen, das Buch zu lesen, bin bis in einem Rutsch bis Seite 50, glaube ich, oder sowas gekommen. Und ich dachte, mehr davon. Mehr davon. Ich will mehr diese Art des Buches lesen. Vielleicht auch deswegen dann die Enttäuschung, dass es hinten raus dann leider nicht mehr so war. Aber der Anfang ist grandios. Das wollte ich lesen. Genau diese philosophischen Exkurse, die sind großartig. Auch diese Bilder. Danach geht es ja um Wasser erstmal im weitesten gehend. Da leitet er schon langsam Stück für Stück auf den Tod seiner Frau hin. Waters of the World von Sarah Dry. Die Kombination war so überraschend und doch so primitiv in ihrer kindlichen Symmetrie, dass Baumgartner ein verblüffendes Lachen ausstieß, beide Hände auf den Tisch klatschte und sich vom Stuhl erhob. Einfach großartige Szenen. Und dann kommt diese absolut brutale Sterbeweise von Anna, die wie etwas über einem im Leben hereinbricht, nämlich eine Welle, die ihr das Rückgrat brach. Also auch diese Bildhaftigkeit in dieser Szene schon wieder. Etwas bricht unerwartet über einen herein, wie diese Welle, und bricht, also einem, wie man sagt ja auch gerne mal, das hat mir das Genick gebrochen. Ja, also einfach so in der Art wirklich final, dass dieses Leben zerstört hat und sie ihm genommen hat und sie viel zu jung gestorben ist. Das ist einfach, diese Bildhaftigkeit da drin ist so stark, dass das Szenen sind, die einfach mitreißen. Und ja, die späteren Ausführungen über die Mutter, der eigenen Mutter, das war eine starke Szene, aber ich gebe dir auch vollkommen recht. Man muss natürlich, wo bin ich, wenn man reflektiert, wo komme ich her, wo bin ich gerade, vollkommen richtig. Die Kreise, die es gezogen hat, waren mir einfach zu weit. Wenn ich das in einer Familiensaga lese, die 1000 Seiten dick ist, wo es um all die familiären Verflechtungen geht, okay. Aber das ist ein 200-Seiten-Buch. Und wenn es dann um Annas Großmutter geht und es ist einfach sehr, sehr weit alles weg. Aber dieses Resümee, was er da für sich zieht, ist für ihn bestimmt sehr wichtig. Ich habe mich manchmal gefühlt, kennt ihr das Phänomen? Eure Eltern oder gute Freunde waren im Urlaub, haben 50.000 Bilder gemacht und laden euch ein, weil sie gerade zurückgekommen sind von Madagaskar. Hey, kommt her, wir wollen euch kurz von unserem Urlaub erzählen. Ich habe da meine Dia-Show vorbereitet oder eine PowerPoint. Und ihr guckt euch 100 Bilder an diesem Abend an. Und jedes Bild wird mit Begeisterung erzählt. Und hier der Urwald und da gab es den Wasserfall. Und natürlich, weil die Personen, die dabei waren, für die ist das spannend. Die wissen, die kennen das Gefühl noch in dem Moment, wo sie genau dort standen. Die wissen, wie es riecht. Die wissen, wie es sich angefühlt hat. Also wie warm, wie kalt es war. Oder auch vielleicht, weil sie mit einem Partner oder einer Partnerin da war. Die Emotionen, die sie damit verbinden. Man selber sitzt aber dann spätestens nach Bild 10 da und denkt sich, jo. Und so habe ich mich teilweise hier gefühlt, als er diesen Dia-Vortrag seiner Familie erzählt hat. Dass es am Anfang noch ganz spannend war, dass es da das ein oder andere Schicksal gab, was auch wirklich berührend war, aber im Großen und Ganzen sehr viele Dinge dabei waren, die mich vor die Frage gestellt haben, ja, wo wollen wir denn hin damit? Außer um hier die Konstruktion zu bedienen.
Da muss ich jetzt aber einfach hart widersprechen.
Widersprich mal hart.
Weil ich stimme deiner Aussage, dass die Menschen nicht imstande sind, gut über ihren Urlaub zu erzählen, vollumfänglich zu. Also es gibt eine großartige Geschichte von Patrick Salmen, wie er eben über einen solchen Dia-Show-Abend berichtet und sagt dann, ja, erstes Bild, der Eiffelturm. Zweites Bild, der Eiffelturm. Von 2 Meter weiter vorn. Wie wäre es richtig? Wir brauchen insgesamt 10 Bilder. 10 Bilder, die alle eine große Geschichte aufmachen, die man erzählen und nachempfinden lassen können und die eine Symbolik in sich tragen, dass sie also quasi mit so viel Bedeutung aufgeladen sind, dass die Bilder größer sind als das, was sie abbilden. Denn für das reine Abbilden, das kann eh niemand nachvollziehen. Ich hasse es, Bilder im Urlaub zu machen. Also das klingt jetzt total dumm, aber ich empfinde das gerne und präg's mir gerne ein, die Erzählung als solches, weil niemand kann von den Bildern als solchem irgendwie zehren, ohne die gute Geschichte dazu. Baumgartner macht für mich die großen Geschichten auf. Denn die Geschichten, die er erzählt, haben alle eine existenzielle Bedeutung für die Figuren, die sie durchlebt haben. Ich gebe dir noch mir fällt sogar noch ein drittes Beispiel ein. Beispiel A. Es geht darum, dass die Mutter den Laden vom Vater übernimmt und total stolz ist, weil sie auch die Angestellten übernehmen kann und so weiter. Und dann sagt er, ja, aber New Jersey ist das, glaube ich. Das ist auf dem absteigenden Ast und sie erklärt dann, und das fand ich auch eine ganz tolle, tolle Begründung, warum sie das gerne so machen möchte. All diese Jahre habe ich diese Allerweltskleider angenommen und umgeändert, damit sie richtig fallen und so geschnitten sind, Seite 147 übrigens, dass diese Frauen attraktiv darin aussehen. Und wer sich attraktiv fühlt, ist mit sich zufrieden. Und dafür zu sorgen, dass diese stämmigen Frauen mit sich zufrieden sind, ist ein Dienst am Menschen, nicht wahr? Für mich ist das eine Mitzwa. Ich bin stolz auf das, was ich hier geleistet habe, sei, und habe nicht das Gefühl, ich hätte mein Talent an etwas verschwendet, das der Mühe nicht wert ist. Denn jeder Mensch ist der Mühe wert, egal wer dieser Mensch ist. Da haben wir wieder die große Geschichte. Dieser große Humanismus, der aus diesen Worten mitschwingt, ist doch menschenverändernd. Wenn man das verinnerlicht hat, was diese Frau dort sagt, warum ihr Job, für den sie fast kein Geld bekommt, so wichtig ist für sie. Zweite Geschichte. Er ist in der Ukraine und versucht, die Vergangenheit seiner Verwandtschaft zu ergründen. Und stellt fest, es gibt nichts. Er findet nicht mehr heraus. Es gibt dort nichts, was er ergründen kann. Aber er hört über diesen einen Ort eine Geschichte, nämlich, dass, passend dazu gut, dass ich davor Bloodlands gelesen habe, dass, als die Nazis die Stadt verließen im Zweiten Weltkrieg und die Sowjets kamen, quasi die Bevölkerung in alle Himmelsrichtungen entflohen sei und die Stadt dann leer gewesen sei, bevor die Sowjets kamen. Und als die Sowjets kamen, war sie nur noch bevölkert von Wölfen. Diese Geschichte lässt sich definitiv nicht nachweisen. Er führt dann Nachforschungen an, also das Baumgartner, und stellt fest, dafür gibt es gar keine Belege. Und da kommt aber der zentrale Punkt. Und so endet dann auch das Kapitel, dass er sagt, das ist gar nicht wichtig, ob das wahr ist oder nicht. Weil das so eine Erzählung über eine Stadt ist, die eine Stadt auch als solche, als Narrativ als solches prägt. Und dieser Dichter, der das erzählt, der erzählt das wie eine Wahrheit für ihn, aber eben eine subjektive Wahrheit, die sein Leben verändert und quasi auch so dieses, jeder Mythos lebt davon, dass er ein Gemeinschaftsgefühl stiftet, das sich nicht inhaltlich nachvollziehen lässt. Also es gibt der Tannenberg-Mythos der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg ist für viele Menschen eigentlich völlig irrelevant gewesen, weil sie dort nicht gedient hatten. Aber es ist trotzdem ein Mythos, der erstmal geblieben war. Mindestens bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und auch, dass das dann quasi so vermittelt wird. Ich habe zwar nichts Besonderes rausgefunden, aber dass dieses Narrativ Menschen prägt und es am Ende gar nicht wichtig ist, was der Inhalt ist, das zeigt da auch wieder so, das ragt über das, was eigentlich erzählt wird, deutlich hinaus.
Das war eine echt coole Geschichte.
Also, bleiben
aber die, er kündigt das ja auch schon so an.
Ja, aber dann bleiben die Dias, um mal wieder in die Metapher zurückzukommen, ja auch im Kopf, weil sie eben mehr sind als bloß die Beschreibung des Ist-Zustands, sondern eine mit so viel mehr Bedeutung aufgeladen sind, als das, was sie eigentlich faktisch sind.
Ja, schon. Aber sie haben in dem Fall mir zu wenig für die dünne Haupthandlung beigesteuert. Ich kann den Wert dieser Geschichte, dieser kleinen Geschichten verstehen. Und das wirkte manchmal, das, was Alex vorhin gesagt hat, wie so eine Anthologie bisschen, so ein aneinandergestückeltes, hier noch eine Geschichte, da noch eine Geschichte. Ja, sie laufen alle bei ihm zusammen und sie sind alle relevant für ihn, aber sie haben für den Ausgang des Buches keine Relevanz. Du weißt dann einfach ein bisschen besser über ihn Bescheid. Und jetzt? Und so saß ich dann immer so ein bisschen ratlos da. Und das war so, wie gesagt, das Buch hat mich nicht auf inhaltlicher Ebene komplett verloren, sondern auf emotionaler. Ich war dann einfach, es war dann einfach alles so, ja, okay, was jetzt? Und weiter? Und ja, jetzt kommen wir zum Punkt. Und er reitet die halt auch endlos aneinander. Die komplette zweite Hälfte läuft ja so.
Ich kann das durchaus nachvollziehen, Philipp. Also meine Kritik bleibt ja auch bestehen. Es geht mir wirklich darum, einfach festzustellen, ja, inhaltlich kann ich deine Kritik, Philipp, durchaus nachvollziehen. Aber man muss, finde ich, einfach auch akzeptieren, dass wir hier sehr viele, ja, einfach Writers-Punkte haben, die, finde ich, super umgesetzt sind, nämlich im Sinne von, man könnte immer sagen, okay, warum haben sich Anna und Sai miteinander verlobt? Ja, naja, die hatte eine existenzielle Erfahrung und dann war das halt so. Oder wir erzählen einfach, was diese existenzielle Erfahrung ist und müssen es nicht direkt erzählen. Also nicht direkt so einfach nur sagen, sondern wir erzählen die Handlung ringsherum und dadurch wird klar, durch den Druffi, der sie bedroht, kommt sie irgendwie zu dem Gedanken, hey, vielleicht wäre es doch ganz gut, zu ihm zu gehen. Sie ist erst ihre Rettung, auch wenn er erstmal vom Zigarettenholen oder Ähnlichem, glaube ich, zurückkommt. Und sie dann fragt, ob sie seine Frau werden möchte. Sie erstmal nicht antwortet, dann badet sie und antwortet ja. Und auch das war wieder mal eine schöne, schöne Erzählung. Alex, konntest du meinem Punkt irgendwo folgen?
Tatsächlich ja. Ich bin gerade am Überlegen. Baumgartner ist, das stand doch auch, ist der Phänologe?
Mhm. Phänomenologe, glaube ich, heißt es, ne?
Phänomenologe. Das müssen wir mal rauskriegen jetzt. Das muss ich jetzt noch mal.
Genau. Ein emeritierter Phänomenologe.
Phänomenologe. Schade. Schade, dann habe ich mich jetzt selber aufs Glatteis geführt, weil ein Phänologe ist jemand, der den Jahresablauf an periodisch wiederkehrenden Entwicklungserscheinungen in der Natur etc. Untersucht. Und wir haben mit der Anna Blume die Natur. Wir haben das, was Philipp und was ich auch nach wie vor glaube, dieses Episodenhafte, es reiht sich quasi eine Entwicklung an die andere. Aber wenn der Phänomenologe ist, dann ist das wahrscheinlich doch nochmal was ganz anderes.
Aber da kannst du nochmal die Beschreibung des deiner Berufsdings schildern und dann versuche ich kurz abzugleichen.
Also die Phänologie befasst sich mit dem Jahresablauf periodisch wiederkehrender Entwicklungserscheinungen in der Natur und beschäftigt sich hauptsächlich mit Prozessen im Kontext blablabla, Ökologie, Biogeografie. Wo habe ich das denn gelesen?
Ja, aber Alex, also ich sag mal, da ist eine große Ähnlichkeit zum Phänomenologen. Deren Vertreter den Ursprung der Erkenntnisgewinnung in unmittelbar gegebenen Erscheinungen, also den Phänomenen, sehen. Und da ist, finde ich, aus meiner Sicht eine gewisse Überschneidung durchaus da.
Und immer dieses Phänomenon. Das wird sich ja vermutlich beides ableiten. Aha. Gott, ich kann es die Aussprache Pheno, ich erscheine. Und Logie, die Wissenschaft.
Auf was? Ich habe noch zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen möchte und danach könnt ihr entscheiden, ob ihr selber noch was anderes habt. Mhm. Zum einen habe ich einen spannenden Übersetzungsmoment gehabt, bei dem ich gedacht habe, okay, ich ahne, was dort im Original gestanden hat und ich finde es witzig, wie er es übersetzt hat. Also wirklich dann auch auf Seite 11 ist oben ein 3 Zeilen langer Absatz, der mit auch das anfängt. Ich weiß nicht, ob ihr den gefunden habt.
Mhm. Yep.
Und dort heißt es dann, sie lacht über alle seine lahmen Bemerkungen, auch die Allerschwächsten, die totalen Blindgänger. Könnt ihr euch vorstellen, was das amerikanische Wort wahrscheinlich war, das für, warum dort Blindgänger steht? Das ist nämlich, aus meiner Sicht, wird dort Bombings gestanden haben. Und wenn man als Stand-Up-Comedian bombt, dann heißt das, du erzählst einen Joke und keine Sau lacht. Und das mit Blindgänger zu übersetzen, ist sehr nah am Original, aber gleichzeitig wird die Bedeutung sehr, sehr deutlich, was das heißt. Nämlich Jokes, die einfach nicht zünden. Einfach im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist natürlich der Blindgänger ganz, ganz witzig gewählt. Fand ich zumindest, dass das ganz ulkig ist.
Übrigens an der Stelle, das wurde an dem Buch übrigens kritisiert, mitunter. Das fiel mir jetzt gerade ein, wo du eben von Blindgänger sprachst. Wir hatten ja vorhin hier die Geschichte über Frankie Boyle vom Dreikäsehoch.
Mhm.
Das ist wohl ein Wort, was das amerikanische Englisch so gar nicht kennt. Ich weiß leider nicht, was im Original stand. Aber diese Aspekte wurden kritisiert, dass hier wohl sehr frei übersetzt wurde. Wenngleich du jetzt wiederum ja gerade mit Blindgänger und Bombings zeigst.
Ich kann ja nicht nachweisen, dass da Bombings steht. Ich habe das amerikanische Original nicht da, aber das erschien mir ja sehr naheliegend.
Das ist sehr sinnig, was du erzählst. So, aber jetzt weiter bitte.
Und der zweite Aspekt findet sich auf Seite 200, weil Philipp ja auch vorhin von entsprechenden Namen sprach.
Mhm.
Über Judith könnte man jetzt natürlich auch die biblische Geschichte heranziehen. Im Kampf gegen Holofernes.
Ja, also Feuer auch, ne? Eher Baumgartner, also sehr Judith Feuer, das Feuer, das natürlich
Anna Blume.
Das verschlingt, ja, im gemeinsamen Paradies.
Ja. Aber wo?
Die Sintflut, die das gemeinsame Paradies zerstört.
Mhm. Ja. Wo es für mich wirklich frappierend war auf Seite 200, weil es da sehr nacheinander kommt. Anna Blume und Beatrix Cohen, A und O seines Lebens, sagt Baumgartner zu sich selbst und so weiter und so fort. Initialen Anna Blume, A, B. Okay. Also wir reisen von Punkt A, nämlich dem Ehebeginn, bis zu Punkt B, ihrem Tod. Und Beatrix Cohen heißt?
BC.
BC, also von Punkt B zu Punkt C. Und jetzt kommt aber der springende Punkt. Es geht weiter mit A und O seines Lebens. Das Alpha und Omega seines Lebens. Also, man kann mir jetzt wieder viel vorwerfen, das ist, ja, ob das wirklich so geht, aber das ist so offensichtlich, finde ich. Und gerade das auch hintereinander zu setzen, das kann kein Zufall sein. Und da musste ich schon wirklich sehr lachen, als ich das, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, I see what you did there. Und da steckt, finde ich, auch ganz schön Rübe drin. Also das war einfach eine schöne Idee.
Absolut. Ja, absolut. Und es ist auch definitiv kein Zufall. Es kommt ja dann dazu noch, dass Anna und er nie Kinder haben konnten, weil wieder der Zufall nicht einer unfruchtbar ist von beiden, sondern beide. Sie sind beide nicht in der Lage, Kinder zu bekommen. Die können da machen, was das wollen. Es ist nicht nur, er schießt mit Platzpatronen. Da ist einfach, das fällt auch noch auf unfruchtbaren Boden. Also geht nicht. Und Beatrice Cohen ist ja dann letztendlich so etwas, ohne dass er sie kennengelernt hat in dem Moment schon, aber ist ja dann so etwas wie die Tochter, die die beiden niemals hatten.
Und das sagt also er das auch Bild selber. Das sagt
eben,
er auch im Buch.
Deswegen sage ich ja, das ist ja, ja eben genau, deswegen. Das ist kein Zufall. Ich habe noch eine Sache und die fand ich wirklich toll, nämlich die brutale Ehrlichkeit des Vermissens, die er hier äußert, und zwar auf Seite 35 unten geht das los, der Abschnitt. Das Leben ist gefährlich, Marion, und jedem von uns kann jeden Augenblick etwas zustoßen. Sie wissen das, ich weiß das, jeder weiß das. Und wer es nicht weiß, tja, der hat nicht richtig hingesehen, und wer nicht richtig hingesieht, der geht am Leben vorbei. Wie fühlen Sie sich jetzt in diesem Augenblick? Elend, unglücklich, in 1000 Stücke zerschlagen. Mit anderen Worten, dissoziiert, nicht ganz Sie selbst. Mag sein, aber soweit ich in der Lage bin zu verstehen, was ich zurzeit durchmache, kann ich aufrichtig sagen, es ist nicht so, dass ich mir selbst leid tue. Ich wälze mich nicht in Selbstmitleid und klage das Schicksal an. Warum ich? Warum nicht ich? Menschen sterben. Sie sterben jung, sie sterben alt und sie sterben mit 58. Sie fehlt mir. Das ist alles. Sie war das Einzige auf der Welt, das ich jemals geliebt habe, und jetzt muss ich herausfinden, wie ich ohne sie weiterleben kann. Toll. Diese großartige Ehrlichkeit, einfach, es wird nicht in 1000, es ist eine Person, und in dem Moment fand ich das sehr schön, dass eine Person in einem Roman mal reflektierend war oder ist. Dass sie einfach nicht irgendwie stundenlang über hunderte Seiten, ja, ach, was ist mit mir los und in 40 Millionen Bildern, und alle wissen schon, die es lesen, ja, sie fehlt dir, ja, kriegst doch endlich mal raus. Und wir wissen, nach 500 Seiten wird sie, die Person, endlich wissen, die ganze Zeit, sie hat mir von Anfang an gefehlt. Nein, er sagt einfach, das ist mir vollkommen realistisch, ich bin realistisch, es ist mir alles klar. Menschen können durch alles Mögliche sterben. Es ist einfach nur, sie fehlt mir. Und ich habe sie von ganzem Herzen geliebt. Punkt. Toll.
Das ist übrigens eine Ausführung, die in einer Rom-Com niemals vorkommen kann. Oder in einem Young Adult-Dings. Weil da würde jetzt mindestens 40 Seiten lang, warum ich, warum sie, warum immer ich, habe ich ein Pech. Um mal das großartige Märchen zu zitieren. Ich fand das einfach wirklich schön, dass sich jemand nicht im Selbstmitleid zerfließen lässt. Alex.
Es geht mir jetzt die ganze Zeit schon durch den Kopf, und du hast jetzt kurioserweise ausgerechnet wieder die Seite 35 angesprochen. Max hatte davon gesprochen, von den sehr starken Frauenfiguren, die unter anderem eben Anna ist, und Philipp hatte von, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, von diesen alten weißen Männern gesprochen, die den Frauen immer alles erklären.
Nee, das habe auch ich das gesagt.
Ach, das war's auch du, Entschuldigung. Okay, gucken wir nochmal auf Seite 35 oben, warum sie starb. Sie wollte nochmal ins Wasser, und die Trauerbegleiterin fragt jetzt den Baumgartner nach dem Motto, machst du dir Vorwürfe, weil du sie nicht aufgehalten hast? Und Baumgartner sagt, sinngemäß ja eigentlich, nee, sie war so eine starke Frau, ich hätte sagen können, was ich wollte, sie wäre sowieso gegangen. Also habe ich lieber nischt gesagt. So. Na, ist der Punkt 1. Und ich glaube, aus dieser Perspektive muss man auch alles Weitere lesen. Also warum soll er denn, keine Ahnung, warum soll er denn trauern? Warum soll er groß unglücklich sein? Die Menschen sterben nach dem Motto. Aber das ist fast schon so eine Art der Frau selbst die Schuld geben. Es ist die starke Frau, die stirbt, finde ich. Könnte man herauslesen. Und jetzt wird's kurios. Auf der nächsten Seite beginnt Frankies Geschichte. Und wie stirbt er? Da ist sie es ja, die ihm einen Tipp gibt. Die starke Frau, auf die nicht gehört wird. Und er stirbt ebenfalls. Deute ich jetzt wahrscheinlich Dinge rein, die dort überhaupt gar nichts drin zu suchen haben. Aber ich fand diesen Aspekt, einer starken Frau sagt man nicht, was sie tun soll. Und sie stirbt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, das ist eher ein Fest des Antipaternalistischen.
Ja,
okay. Und wirklich auch des Humanismus, aber in einem anderen Sinne. Nämlich, der Mensch ist erstmal für sich selbst verantwortlich. Und er ist für seine Taten verantwortlich. Und das wird in dieser Geschichte absolut abgefeiert. Im Sinne von, sie hat eine Entscheidung getroffen. Ich habe diese Entscheidung hingenommen. Und ich finde, er macht ihr gar keinen Vorwurf. Das ist halt einfach passiert. So, und auch gerade eben, wie es geschildert ist, im Sinne von, Menschen sterben. Das ist ein Unglück, ein unglücklicher Zufall gewesen. Dafür ist ihr kein Vorwurf zu machen. Das hat die bestimmt 150 Mal davor auch schon gemacht, so. An anderen Tagen. Da ist nichts passiert. Aber zu sagen, wenn wir sagen, Menschen sollen freie Entscheidungen treffen, weil sie Menschen sind, und freie Menschen treffen nun mal auch mal dumme Entscheidungen, dann ist das einfach hinzunehmen und als trotzdem richtig wahrzunehmen.
Ich fand,
was eher im
Verlauf.
Oh, jetzt, warte ganz kurz, weil wir gerade das. Ja. Und wie heißt er? Frankie? Frankie? Freddy? Frankie,
ja. Ja.
Frankie. Der ist die schwache Figur. Nicht, weil er nicht auf sie hört. Das wäre okay. Sondern weil er auf seinen Vater hört. Weil er eben nicht seinem eigenen Instinkt folgt, sondern sich so lange belabern lässt, bis er es dann doch macht. Wieder besseres Wissen. Und deswegen ist er das
Opfer. Die Geschichte habe ich anders gelesen.
Oh ja, bitte.
Denn ich dachte, widerlegt mich gerne, dass sie erzählt, also Frankie will am Anfang nicht zur Armee gehen. Mhm. Sein Vater will ihn jetzt dazu nötigen, gewissermaßen. Und er hat sich dann schon durchgesetzt. Und um es seinem Vater sozusagen, trotz der Tatsache, dass sein Vater das ihm versucht aufzuzwingen, hat er sich erst davon emanzipiert und dann selbstständig diese Entscheidung getroffen, es trotzdem zu tun. Und dann hat es halt bumm gemacht. So habe ich die Geschichte gelesen. Ich habe aber die Stelle nicht mehr gefunden, wo sie das sagt. Was die starke Frauenfigur angeht, ich stimme da Max komplett zu. Er macht niemanden einen Vorwurf. Aber
nee, das hatte ich damit.
Die Frage ist, wie. Also andersrum. Ich habe mir gerade überlegt, wenn du jemanden verlierst, einen wichtigen Menschen, und du kannst niemanden dafür die Schuld geben, weil du Realist genug bist oder weil du so reflektiert genug bist, zu sagen, ich brauche dem Universum keine Schuld dafür geben. Das Universum kann nichts dafür. Das Universum ist, dem sind die Menschen egal. Es passieren einfach Dinge. Ich kann mir selber nicht die Schuld geben. Ich kann ihr nicht die Schuld geben. Aber was mache ich denn jetzt bitte mit dem Schmerz in mir? Und das sagt er ja dann ganz klar. Er sagt, sie hat sich dafür entschieden, Menschen sterben, jung, alt, wie auch immer. Sie fehlt mir einfach. Und sie war das Wichtigste in meinem Leben. Und ich weiß, muss jetzt erstmal rausfinden, diese Sinnsuche jetzt, ich muss rausfinden, wie ich jetzt weiterleben kann ohne sie. Weil sie ein so wichtiger Teil, ein Körperteil von mir war gewissermaßen. Und das war eher, fand ich, der zentrale Punkt dieser Stelle. Max?
Nee, ich lasse das mal Alex, weil meins ist so ein allgemeines.
Ich muss mich auch verteidigen können. Ich wollte damit tatsächlich auch ausdrücken, dass er an dieser Stelle ausgesprochen kühl, kalt wirkt. Ihr hattet nur von die Young Adult Bücher angesprochen. Du hast vollkommen, oder ihr habt vollkommen recht, das würden 40 Seiten, würde Gejammer und Geweine sein. Wir haben es hier praktisch mit gar keiner Seite zu tun, also das andere Extrem. Mir kam in dem Moment bloß der Kalt drüber. Also in so einer Situation, wenn du die Liebe deines Lebens verlierst, derart dieses Reflektierte an den Tag zu legen, ist für mich unglaubwürdig. Philipp, bevor du dir die Hand abreißt.
That's a good point. Es gibt interessanterweise Studien dazu, zum Thema Ehrlichkeit und zum Thema Trauer etc. Der Punkt ist, jeder Mensch verarbeitet das anders. Aber ja, man sieht, wenn ein Mensch bei einer Aussage weint, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ihm glaubt, die Wahrheit zu sagen, höher, als wenn er das nicht tut. Mhm. Weil wir auf gewisse Trigger gepolt sind, die für oder gegen eine Wahrheit sprechen. Und das Gleiche gilt für Trauer. Es gibt Menschen, die müssen lachen, wenn sie eine schlechte Botschaft übermitteln. Die kommen nach Hause, erzählen der Freundin, der Frau, wie auch immer, mein Vater ist gerade gestorben, und müssen dabei lachen oder dämlich grinsen. Oder auf Beerdigung oder bei einer Schweigeminute oder weiß der Geier was. Und meistens begegnet man diesen Menschen ja dann mit, was soll denn das? Bist du bescheuert? Du musst jetzt weinen oder du musst jetzt angemessen reagieren. Dabei ist es im Zweifelsfall einfach eine körperliche Reaktion, die Unfähigkeit, mit der Situation umzugehen, ausdrückt. Und die kann sich in allen möglichen äußern. Man kann weinen, man kann hysterisch lachen, man kann komplett zusammenbrechen, man kann einfach schweigen und nichts sagen, man kann wild drauf losreden. Es gibt irgendwie 1000 mögliche Reaktionen, die man bei sowas haben kann. Und nur die Tatsache, dass er anders reagiert, als man es jetzt gesellschaftlich von der Norm erwarten würde, bedeutet nicht, dass er weniger trauert, mehr trauert, dass er jetzt gefühlskalt wäre. Ganz im Gegenteil, an der Stelle finde ich ihn unglaublich empathisch, weil er ganz offen, ganz klar sagt, und es ist schwer, einer fremden Person, und die Trauerberaterin ist keine, das ist nicht seine persönliche Freundin, mit der er da gerade spricht, sondern das ist eine Fremde, und einer fremden Person ganz offen und ehrlich zu sagen, und damit macht er sich ja verletzlich, noch verletzlicher als mit allem anderen wahrscheinlich, sagen, sie fehlt mir einfach. Sie war der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Sich diese Blöße zu geben mit dieser Ehrlichkeit, finde ich viel empathischer, als wenn er dort jetzt weinend sitzen würde. Bitte.
Oder Alex, willst du nochmal entgegnen? Weil, wie gesagt, ich habe nur so ein großes Haus, was ich jetzt über das Buch stellen möchte. Dann würde ich also dir nochmal den Vortritt lassen.
Bloß, also Philipp hat vollkommen recht, ja. Diese in Anführungszeichen atypischen, also gesellschaftlich nicht genormten Reaktionen auf schlechte Nachrichten oder in dem Fall katastrophale Nachrichten. Ja, Philipp, du hast vollkommen recht. Kann mich aber noch nicht ganz zu 100% überzeugen, weil wir aus Baumgartners Leben so viele Dinge erfahren und ausgerechnet die Trauer, die scheinbar nicht so geäußert wird, wie ich das jetzt erwartet hat. Ausgerechnet, das nimmt überhaupt keinen Raum so wirklich ein. Aber Philipp, ja, du hast recht. Du hast doch, ja. Ich sollte vielleicht jetzt auch nicht reininterpretieren, was dort gar nicht drinne lag. Mir ist es halt bloß aufgefallen und vielleicht bin ich ja genau in die Falle getippt, die du angesprochen hast, nämlich diese Normierung von Verhaltensweisen. Max, bitte.
So. Wir hatten ja gesagt, und Alex, du hast es in der Vorstellung auch gesagt, dass Baumgartner Orster sich auch ganz oft zu politischen Themen geäußert hat.
Ja.
Und ich finde, wenn ich das jetzt einmal grob überblicke, was er schreibt, wie er es schreibt und wie auch die Geschichte an der Metaebene ist, dann ist diese Geschichte und die Erzählung ein Fest oder ein Triumph des Liberalismus über den Libertarismus. Das heißt, ein Fest der positiven Freiheit über die negative Freiheit. Die Figuren, die hier Entscheidungen treffen, treffen sie immer als positive Freiheiten, also eine Freiheit zu tun, was sie für richtig halten. Und nicht als eine Freiheit von etwas, also Freiheit von Ratschlägen, Freiheit von staatlichen Interventionen, Freiheit von irgendwelchen Zwängen. Zumindest die Generation, die der Baumgarten angehört. Seine Frau ist das perfekte Beispiel dafür. Sie lebt ihre Freiheit voll aus und bezahlt da einen Preis für. Und das wird aber nicht angeklagt, sondern als, ja, als Schicksal, als so ist sie eben, wird es dargestellt. Das gleiche bei Frankie. Auch der trifft, da muss ich Philipp leider recht geben, das ist wirklich so, er trifft eine freie Entscheidung. Zu sagen, nee, ich gönne das meinem Vater nicht. Und gerade um ihm eins auszuwischen, wie Philipp es gesagt hat, treffe ich die Entscheidung und auch er bezahlt den Preis dafür. Die älteren Figuren sind dann schon noch abhängig von bestimmten Zwängen von außen, das gebe ich zu, aber auch sie treffen ihre Entscheidung auf Maßgabe ihres eigenen Denkens. Nicht im Sinne von, der Staat zwingt mich zu irgendwas oder die Gesellschaft zwingt mich zu irgendwas, sondern ich treffe hier eine Entscheidung für mich. Und Auster war ein großer Verfechter des Liberalismus und lehnte diese Vorstellung, die Trumpsche oder republikanische Vorstellung des Libertären, also des Staat, lass mich in Ruhe. Und es darf keine Einmischung in das Leben der Menschen von irgendeiner Position aus geben, also eher die negative Freiheit, die lehnt er ab. Dementsprechend habe ich das jetzt so, wenn ich das so groß so mit, einmal überbaue, sehe ich so das als eine große Metanarration.
Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort und eine ganz gute Überleitung zu unserem Abschluss zusammenfassen, zu unseren Plädoyers, wenn man das nicht sogar fast schon als eins nennen könnte. Ich würde mir mal das Recht rausnehmen, gleich das erste Plädoyer zu sprechen. Es ist wieder mal so weit, dass die Diskussion über das Buch dem Buch einen sehr viel höheres Standing verliehen hat, als das Buch beim Lesen von mir bekommen hätte. Die Diskussion hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe auch noch mal jetzt viel mehr diese Stellen schätzen gelernt, die ich mir zwar auch hier zum Teil schon markiert hatte, nicht alle, die ihr jetzt genannt hattet, aber ein paar davon waren ja dabei. Und nochmal gemerkt, wie toll diese Stellen waren und diese Szenen waren und wie gut das in den Momenten konstruiert ist und wie gut ich mit den Figuren oder mit der Hauptfigur in dem Moment dann auch mitfühlen konnte. Nichtsdestotrotz, während des Lesens hatte ich mehrmals das Gefühl, dieses Buch abbrechen zu wollen. Das ging ja nicht weg. Das war ja trotzdem da. Und das ist jetzt auch, weil die Nachbesprechung so positiv ist und weil mir natürlich ein paar andere Sachen jetzt klarer geworden sind, ist dieses Gefühl beim Lesen ja dadurch nicht einfach rückwirkend weggegangen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt noch mehr von Auster lese, was ich durchaus vorhabe, denn seine Sprache hat mich überzeugt. Und ich vermute mal, dass die anderen Bücher nicht wie dieses Buch sind. Deswegen, um da auch nochmal zum Anfang zurückzukommen, als ich meinte, oder als Alex das auch meinte, dass es nicht unbedingt das beste Buch war, was man zum Einstieg lesen konnte. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich zu Auster nochmal zurückkommen, vielleicht zu einem anderen Roman. Vielleicht kommen wir auch hier im Podcast nochmal auf ihn zurück. Würde sich ja vielleicht anbieten. Ursprünglich wollte ich dem Buch, glaube ich, 4 Punkte geben oder sowas, weil ich mir dachte, es muss schon weit kommen, bis ich sowas abbreche. Durch die Diskussion bin ich jetzt, glaube ich, bei 6 Punkten gelandet immerhin. Es ist und bleibt für mich kein herausragendes Buch. Das kann es durchaus noch werden, wenn wir eben noch mehr von ihm gelesen haben und ich das besser einordnen kann. Ich es dann vielleicht auch unter anderen Gesichtspunkten lese. Aber jetzt muss ich einfach dieses Gefühl während des Lesens mit einbeziehen. Und dementsprechend sind das trotz der grandiosen, also teils sehr grandiosen Sätze, des wunderbaren ersten Drittels bis ersten Hälfte des Buches, die mich auch überzeugt haben, nur 6 Punkte.
Okay. Jetzt geht es mir genau andersrum. Ich weiß, dass die Diskussion voranging und ich vor allem euch beiden mal so ein bisschen zugehört habe und so viele Dinge, denen ich jetzt so nicht wirklich folgen konnte, beziehungsweise die ich dann doch irgendwie ein bisschen anders gesehen habe, bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich jetzt gerade gar nicht mehr so richtig weiß, was ich von dem Buch halten soll. Vielleicht fange ich da mal nochmal an, bevor ich das Buch überhaupt angefangen habe zu lesen. Ich habe mich tatsächlich auch sehr auf das Buch gefreut. Die Geschichte an sich ist ja auch irgendwie sehr, 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 sehr verheißungsvoll, sehr geheimnisvoll. Ne? Die Frau ist tot und nach vielen Jahren betritt er dann endlich das Arbeitszimmer von ihr und dabei entdeckt er irgendwas. So, jetzt muss ich zugeben, ich zeige euch beiden, ihr beiden könnt das sehen. Ich habe von Paul Auster Im Land der letzten Dinge hier bereits zu Hause rumliegen, also einer merkwürdigen Dystopie, die er geschrieben hatte. Und ich dachte eigentlich, Paul Auster auch so, ich habe mich wirklich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mit ihm beschäftigt. Und ich dachte, Paul Auster ist so einer dieser Autoren, die sehr, nicht negativ jetzt, negativ, sondern sehr dunkel schreiben, sehr, sehr, sehr mächtig schreiben, so in Richtung McCarthy oder, ne, also. Und da dachte ich, habe ich mir natürlich auch gedacht, irgendwie dachte ich, dieses Buch endet damit irgendwie, er betritt dieses Schreibzimmer und keine Ahnung, findet raus, dass es seine Frau nie gegeben hat oder er selber ist derjenige, der tot ist, der jetzt, keine Ahnung, mit der Lebenden irgendwie. Und dann haben wir hier was mit einer Lebensgeschichte zu tun. Das hat mich dann so ein bisschen umgehauen, aber anders als Philipp war ich jetzt trotz allem nie so auf diesem Punkt, ich muss jetzt aussteigen aus diesem Buch. Nur weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr, was ich da eigentlich gelesen habe. ich gebe Philipp vollkommen recht, sprachlich, also hat mir das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ja nur ein paar Sätze vorgelesen. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist so jetzt mal so ein Buch, das musst du jetzt erstmal da ganz hinten ins Regal stellen. Dann musst du von Paul Auster einfach andere Dinge lesen. Und ich wette mit dir, dann liest du das Buch auch ganz anders. Wenn du den Stil kennst, wenn du die Gedankengänge Paul Austers kennst, wenn du dann in diesem Buch vielleicht andere Bücher wiedererkennst, die Referenzen dann auch erkennst. Und bis dato, Philipp, gebe ich dir, muss auch direkt, ich schwanke zwischen 6 und 7 Punkten und ich glaube, ich würde es an sich jetzt auch erstmal bei 6 Punkten belassen. Sagen wir mal 6 Punkte plus. Ohne das Buch jetzt schlecht reden zu wollen, ne? Um Gottes Willen.
Ist überdurchschnittlich. Also das.
So, Max, bitte.
Also ich kann mich euch anschließen. Also ich stelle immer wieder fest, dass mein Gehirn am besten arbeitet und ich komme zu den besten Ideen, wenn ich über andere, über Bücher nachdenke, Gegenwind bekomme und weiter an meinen Gedanken und Argumenten feilen kann. Und das führt mich zu Erkenntnissen, die ich ohne die Diskussion gar nicht gehabt hätte. Das ist sehr positiv. Und umso länger ich drüber nachdenke über das Buch und ich mache mir dann meistens eine Pro-Kontra-Liste, was ich gut finde, was ich schlecht finde, umso mehr stelle ich fest, dass die negativen Aspekte für mich eigentlich entfallen. Wir haben festgestellt, was will das Buch? Das ist ein Lebensabriss. Und quasi auch ein, ja, das Alterswerk, das letzte Werk, das, was hinterlassen wird von einem alternden und todkranken Autor. Der nochmal über das Leben als Ganzes reflektiert. Und das macht er auf eine bravouröse Art und Weise. Zu wenig Handlung finde ich gar nicht. Also natürlich, die A-Geschichte hat nicht viel Handlung. Aber die Geschichten B bis J, die haben sehr viel Handlung. Da passiert total viel. Und genau dieses Elliptische, auch das hatte ich ja negativ geäußert, ist ja das, was auf der Metaebene alles zusammenhält und auch quasi der Geschichte ihren ganzen Reiz gibt. Und dementsprechend muss ich sagen, hat mich das Buch spätestens nach dieser Diskussion wirklich überzeugt. Ich werde es erstmal nicht nochmal lesen und ich muss auch sagen, ich brauche jetzt nicht direkt wieder was von Auster. Also so interessant ich das finde, er ist jetzt nicht für mich gestorben. So, das kann man gar nicht sagen. Ich fand das, also er ist gestorben, das wissen wir alle, aber jetzt nicht literarisch für mich. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt nochmal amerikanische Literatur direkt danach wieder haben. Mir war die Figur des Baumgärtner wahnsinnig sympathisch. Die ganzen Randgeschichten, die Familiengeschichten und so weiter und die Metaebene, die ich zumindest für mich jetzt hineininterpretiert habe, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das ähnlich seht, pflichtet mir bei. Wenn ihr das ganz anders seht, widersprecht mir harsch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Austausch, wenn jemand das Buch schon gelesen hat und Ideen dazu hat. Für mich wirklich eine sehr positive Überraschung. Ich gebe jetzt 8 Punkte.
Ja, das, da gebe ich dir voll unumwunden recht. Diese Buchbesprechung fördern nochmal ganz andere Gedankengänge zutage. Das ist, glaube ich, der Wert davon und auch der Spaß, der dabei entsteht.
Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's heute von uns. Wir sind mal wieder voll im Zeitplan, 1,5 Stunden. Langsam grooven wir uns ein. Ich sage es mal so ganz vorsichtig. Wir hören uns beim unserer nächsten Folge wieder zum Deutschen Buchpreis. Der geht ja jetzt langsam in die Zielgerade. Da gibt es eine Sonderfolge von uns. Das wird dann auch unsere nächste Folge werden, die ihr nach dieser hört. Und danach gibt es nochmal eine Buchbesprechung. Auf die freue ich mich auch schon so ein bisschen. Das ist auch ein Vorschlag von Max gewesen. Und ach, ich sehe gerade, jetzt kommen 2 Vorschläge von Max. Und danach kommt nochmal Alex. Und dann sind wir rum mit dem Jahr. Ich freue mich drauf. Es sind schöne Bücher auf der Liste. In dem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund, lest was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dahin.
Tschüss. Tschüssikowski.